Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Ich freue mich, liebe Gemeinde, Sie am heutigen sonnigen und beinahe schon frühlingsbunten Sonntag zu begrüßen. Trotzdem werden wir die Welt in diesem Gottesdienst noch einmal kontrastreich in Schwarz-Weiß betrachten. Schwarz wie alles Übel, denn das Böse will uns versuchen, will uns sieben wie Weizen. Und Licht wie Jesus, auf den wir vertrauen und der einem wankelmütigen Menschen, der für einen wankelmütigen Menschen betet, dass sein Glaube nicht aufhört. Im Wochenspruch für diese Woche aus Psalm 91 ist dazu noch tröstlich gesagt, dass wir uns unter Gottes Schirm stellen und ihn selbst um Schutz bitten können. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Lassen Sie uns also in dieser Stunde ergründen, wie wir mehr Kraft finden, uns immer wieder auf Gottes oder unter Gottes Schirm zu stellen, der uns ruft, mit unserem Namen. Ja, wir wollen heute den Herrn mit reichlich Posaunen anrufen und dazu möchte ich gerne das Wort übergeben an unsere Superintendentin.
Liebe Gemeinde, ich grüße Sie sehr herzlich zu diesem Gottesdienst am Sonntag in Vocabit. Er spricht mich an. Ein besonderer Gottesdienst, der im Grunde eine Folge des Jahres der Kirchenmusik ist. In gewisser Weise ist das Jahr der Kirchenmusik übergeflossen. Und genau heute auf diesen 17. Februar. Damit eine Geburtsstunde einer Zusammenführung der verschiedenen Chöre, der Bläserchöre hier im Kirchenkreis, zusammen mit den CVJM-Chören und allen verschiedenen Organisationsformen, das ist etwas Wunderbares. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich außerordentlich darüber, dass das gelingen konnte. Ein langer Prozess ging dem voraus. Beteiligt daran waren der Landesposaunenwart, Herr Daniel Salinger, herzlich willkommen, und Herr Hans-Peter Springer, herzlichen Dank, Herr Springer, als unser Kreiskantor, dass Sie das in die Hand genommen haben. Also in gewisser Weise, ja genau. Eine besondere Geburtsstunde, die Geburtsstunde des Church Brass Orchestra. Und damit gestatten Sie mir auf diese Weise doch recht hoch angesetzt, etwas Kleines als Geburtsstunde daneben zu setzen, denn es ist ja immer etwas Wunderbares, wenn etwas geboren wird. Und so dürfen wir eben auch heute feiern den Geburtstag von Herrn Hans-Peter Springer. Das Lied für Sie, lieber Herr Springer, liegt schon hier auf den Notenständern bereit. Wir ahnen, dass es für Sie jetzt nicht so einfach ist, direkt am Anfang des Gottesdienstes im Mittelpunkt zu stehen, aber unsere Herzen fliegen Ihnen zu an diesem Tag mit unseren Glück- und Segenswünschen. Und so singen wir, Sie dürfen einstimmen, viel Glück und viel Segen, gleich wenn der Posaunenchor unser Church Brass Orchestra uns begleitet.
Aufzustehen und gleich mitzumachen, mitzusingen und die Bewegungen auch mit uns gemeinsam auszuführen.
Wir beten miteinander im Wechsel dem Psalm 91, die Nummer 739, und teilen Sie doch die Liederbücher so miteinander aus, dass Sie zu zweit oder zu dritt aus einem Liederbuch mitbeten können. Denn so viele Liederbücher wie Menschen in dieser Kirche haben wir noch nicht. Aber Gott hört unser Gebet, und so beten wir miteinander im Wechsel. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich in seinen Fittichen decken
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht.
Vor dem Feind.
Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Lasst uns anbeten. Und wenn Sie die Kraft noch dazu haben, bleiben Sie ruhig dazu stehen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, wir kommen zu dir mit all dem, was wir mitbringen in diesen Sonntag, in diesen Gottesdienst. Manches, was uns gelungen ist, aber vieles, was auch schuldhaft auf unserem Leben liegt. Dunkles, das wir gesucht haben, Böses, das wir gesagt haben, Verletzendes, das wir getan haben. Wir bitten dich, erbarm du dich über uns und vergib du unsere Schuld. Amen. so ist es uns zugesagt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du bist unsere Zuflucht. Wir bitten dich, bleibe bei uns, wenn wir scheitern und nicht mehr weiter wissen. Schenk uns Halt an deinem Wort, wie es Jesus erfahren hat, dein Sohn und unser Bruder. Amen.
Thank you.
Wir hören die Lesung für diesen heutigen Sonntag. Und wenn die Kinder, die hinten sitzen wollen, die dürfen gerne nach vorne kommen, denn ich möchte euch was zeigen. Und wenn ihr nicht so lang seid wie ich, dann könnt ihr wahrscheinlich von hinten wenig sehen. Also wenn ihr Lust habt, von hinten die Kinder, könnt ihr ruhig nach vorne kommen. Hier vorne ist noch ein schöner Podestplatz. Kommt ruhig hin. Hier vorne liegt etwas Besonderes. Das sieht aus... Wie sieht das aus?
Wie ein Ei.
Wie ein Ei. Und welche Farbe hat das Ei?
Gold.
Ein goldenes Ei. Siehst du noch was Goldenes hier in der Kirche?
Ja.
Und das wäre?
Da ist Gold.
Da ist Gold. An den Kerzen. Oben an den Lichtern. Und hinter mir ist auch Gold. Sieht zwar so Gold, ist nicht Gold, sieht aber wie Gold aus. Das ist Blech. So nennen sich Blechbläser. Die haben aber ganz schöne, oft so goldfarbige Instrumente. Gold ist immer ein Zeichen, dass etwas sehr wertvoll ist. Das ist hier eine Perle. Und die Kindergottesdienstkinder werden jetzt miteinander mit Perlen arbeiten, mit sogenannten Perlen des Glaubens. Und immer wenn etwas Gold ist, dann ist es wertvoll. Und diese Geschichte, die wir heute in der Bibel hören, hat etwas mit einer sehr wertvollen Sache zu tun, für das man sein ganzes Leben geben könnte. Und die hat Jesus erlebt. Jesus hat nämlich diese Geschichte erlebt, als Jesus gerade 40 Tage lang, kannst du schon bis 40 zählen? Natürlich kannst du bis 40. Der hat 40 Tage, war der in der Wüste. Hat 40 Tage lang gefastet. Ich hätte dann Hunger. 40 Tage lang. Und dann geht's jetzt um das Goldene. Jetzt kommt nämlich auf einmal eine Stimme, die sagt nämlich zu Jesus Folgendes. Habt ihr den Versucher gehört? Den hört man manchmal nicht so deutlich. Aber wenn man genau hinhört, hat jeder die Stimme in sich. Der hat nämlich gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du doch Steine nehmen und die zu Brot machen. Lecker, oder? Brot? Und dann sagt Jesus was dem Versucher, und da hören wir jetzt auch mal zu, was Jesus dem antwortet.
In der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.
Also 1:0 für Jesus. Der hat nämlich gesagt, ich mache das nicht, ich glaube dem Teufel nicht und nehme nicht das Brot, das ich jetzt zaubern könnte, sondern vertraue auf Gott, dass er mich versorgt. Das war das Erste. Aber das geht weiter. Jetzt ist der Teufel, der fängt an hier unten mit dem Brot. Und dann hat er Jesus mitgenommen auf den Tempel in Jerusalem und hat ihm alles gezeigt. Schau mal, so viele Menschen sind da. Und da sind auch noch welche. Schau mal, so viele. Und dann sagt der Teufel, was sagt er ihm?
Wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter, denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit du deinen Fuß an keinen Stein stößt.
Der Teufel ist gar nicht so dumm. Was hat er gerade gemacht? Das haben wir doch gerade gebetet. Der Teufel kann sogar die Bibel. Der sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, das hast du doch gerade selbst gebetet hier in der Kirche, spring runter, Gott wird dich doch versorgen. Versuch's doch mal. Viele Menschen denken, Gott müsste uns immer versorgen mit dem, was wir gerade haben wollen. Und was gibt Jesus ihnen zur Antwort?
Es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.
Also da hat sich Jesus nicht drauf eingelassen. Nicht Gott auf die Probe stellen. Das ist viel zu kostbar hier. Aber dann geht's noch weiter. Dann geht der Teufel mit Jesus oben auf einen Berg. Eigentlich müsste ich da oben, oder da oben sieht man noch mehr. Und dann hat er ihm nicht nur Jerusalem gezeigt, sondern die ganze Welt. Boah, irre. Ich war König. Ich auf einem goldenen Stuhl. Ich und alle müssen das tun, was ich sage. Das wäre doch was, oder? Endlich mal alle tun das, was ich zu sagen möchte. Jetzt sagt der Teufel dem Jesus.
Das alles werde ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.
Das kann man doch mal machen, oder? Einmal Gott, den Teufel anbeten und schon hast du alles in der Tasche. Einmal ist doch keinmal. Das war die Versuchung mit diesem goldenen, mit der goldenen Perle. Und was antwortet Jesus?
Weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren.
Das war nicht so leicht, wie das in der Geschichte so klingt, sich für Gott zu entscheiden. Aber dann geht es weiter, und das muss fast Jesus selber lesen, was jetzt kommt.
Da verließ ihn der Teufel, und sieh doch, Engel kamen und brachten ihm zu essen.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Das hat Gott uns verheißen. Wir dürfen auf ihn vertrauen, dass er für uns sorgt. Und all das, was wir denken, was wir alles haben könnten und was uns der Teufel schenken möchte, das bringt uns meistens nicht weiter, sondern bindet uns, dass wir nicht mehr frei sind. Das ist die Geschichte von der Versuchung Jesu in diesen drei Stationen. Ich möchte jetzt euch bitten, die Kinder gehen jetzt gleich in den Kindergottesdienst, kommt ruhig nach vorne und wir sprechen miteinander jetzt das Glaubensbekenntnis und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, die Horen von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Erwachsenen dürfen sich wieder hinsetzen. Die Mitarbeiter und die Kinder, jemand darf das Licht holen. Ja, hier ist die Kerze, steht hier vorne. Michael, zündest du die Kerze an? Hier vorne, jemand muss die Kerze holen. So. Es braucht noch ein bisschen. Wer kann den goldene Kugel tragen? Du? Okay, dann kriegst du die goldene Kugel, pass auf, die ist. Und wer kann goldene Kissen? Die kann platzen. Und wer kann goldene Kissen tragen? Du kannst goldene Kissen tragen. Und jetzt wird die Kerze vom Kindergottesdienst angezündet. Und ich spreche noch ein Gebet für den Kindergottesdienst und für die Kinder, die jetzt ins Lutherhaus gehen. Wir wollen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du das Licht dieser Welt bist und dass du mit uns gehst, mit den Großen und mit den Kleinen. Amen. Und nun singen wir das gemeinsame Lied und die Kinder und Mitarbeiter gehen ins Lutherhaus.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es ist eine Verheißung. Es ist eine Zumutung, liebe Gemeinde. Umkehren in den Frieden Gottes. Sich je und je bekehren durch die Bewegung, die sein Wort in unser Leben bringt. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag in Vokavit. Er hat mich angesprochen. Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Und Jesus sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Gott, führe uns in deine Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Simon, Simon, es ist eine Verheißung. Jesus selbst hält Fürbitte für den, der den Weg der Qualen vor sich hat. Das Herz Jesu streckt sich aus nach unserem Herzen, um es festzuhalten in der Fürbitte, wenn es hart kommt. Es ist eine Zumutung, denn es wird hart kommen. Der Glaube des Petrus wird ihn nicht davor bewahren. Schauen wir uns das, liebe Gemeinde, einmal genauer an. Dass dein Glaube nicht aufhöre, hat Jesus zu ihm gesprochen. Ja, das heißt doch, da ist der Glaube des Petrus, sein Vertrauen in Jesus im Leben und im Sterben. Da mag gar ein tiefer Glaube sein, der damals zu Beginn des Weges auf dem See geweckt wurde. Da war es noch der Fischer Simon, der Jesus gegen sein gesammeltes berufliches Wissen, seine Kompetenz, wie wir heute sagen würden, vertraute, vormittags auf das Wasser fuhr, die Netze erneut auswarf und den Fang seines Lebens machte. Dieser Erfolg ließ ihn erschaudern. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Nähe zu Christus erzeugte für Simon Petrus unmittelbar die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ich bin ein sündiger Mensch. Nur die Vergebung, die ihn erwartet hatte in dieser Nähe, ließ ihn ertragen, zu sagen: Ja, ich folge nach. Ich werde ein Menschenfischer. Ja, der sündige Simon, der unvollkommene, begrenzte, selbstgefällige, ganz normale Mann, wendet sich und streckt sich aus nach dieser Vergebung. Auf dem Weg nun, liebe Gemeinde, verwandelt er sich immer mehr und wird von Simon zum Fels, auf dem Christus nicht weniger als seine Kirche bauen will. Petrus, der Fels. den nichts erschüttern soll. Er wird den Weg geführt vom Ich zum Wir. Für mich, liebe Gemeinde, ein Vorbild des Glaubens. Einer, der es lernt, seine Kraft auf ihn, auf den Christus auszurichten, den Trost im Leben und im Sterben und mutig nachfolgt. Eine Verheißung, die den Blick weitet. Und dann, in diesem Gespräch, das wir gerade in diesem Text gehört haben, zwischen Jesus und Petrus, an jenem Donnerstagabend, den wir Gründonnerstag nennen, kurz vor der Festnahme, was war da? Da taucht auf einmal der alte Name wieder auf. Simon, Simon. Da lauert doch etwas. Da sieht Jesus den früheren Simon, der noch immer in Petrus wohnt, seine Geschichte, seine Schwäche, seine Verführbarkeit, ja, seine Angst. Jesus sieht, sein Glaube wird angefochten werden. Die Zumutung steht wiederum bevor und lässt sich nicht abwenden, nur unterstützen durch die Fürbitte des Herrn selber. Petrus sieht das alles noch nicht. Er ist noch ungebrochen in seiner Kraft, in seinem Wunsch der Nachfolge zu Christus. Was ist denn los, scheint er mitzusprechen. Ich bin doch bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Daran besteht doch gar kein Zweifel. Ich bin mir sicher, liebe Gemeinde, dass Petrus das auch ernst meinte in diesem Moment. Sein Wille war klar. Niemand würde ihn wegbringen von der Seite seines Lebens, seines Christus. Jesus aber sieht es kommen. Besser gesagt, ihn, den Satan, den Verwirrer, den Durcheinanderwerfer. Der wird ihn durchschütteln, dass ihm Hören und Sehen vergeht, wie Weizen auf einem Sieb. Die Weizenkörner werden nach der Ernte aus der Ähre geschlagen, was früher mit großen Dreschschlägeln geschah. Einige können sich vielleicht sogar noch persönlich daran erinnern. Dann wurde das Stroh weggenommen und die Körner mit allem Schmutz auf ein großes Sieb geschaufelt. Das Sieb wurde nun geschüttelt, bis nur noch der reine, saubere Weizen übrig blieb. Wir sehen fast die tanzenden Körner auf dem etwas vibrierenden Netz. Schmutz und Spelzen fielen durch das Sieb. Auch das ein oder andere Weizenkorn, das zu klein oder vom vielen Schütteln doch durchfiel. Das Bild, das Jesus hier verwendet, macht deutlich, dass er seine Jünger mit diesem Weizen noch einmal ganz ausdrücklich vergleicht. Sie sollen nicht durchfallen und verloren gehen. Sie sollen im Sieb bleiben als die guten Körner, als die gute Saat. Aber das Schütteln und Rütteln birgt eine Gefahr, lässt offen, wo man landen wird. Der Verwirrer, der Durcheinanderschüttler, die Angst vor dem Tod und die eigenen inneren Triebe zerren an den Nerven und an unserem Glauben. Ich falle und gebe alles, was mir heilig war, preis. Und so, liebe Gemeinde, geschieht es dann auch nach der biblischen Erzählung nur nach wenigen Stunden. Am Abend noch die vollmundige Bekundung: Ja, ich gehe mit dir in den Tod. Und am Morgen der Hahnenschrei, der das Elend der Verleugnung ins Bewusstsein bringt. Ja, Petrus, der Fels, hat sich hinreißen lassen zu sagen: Ich kenne den Menschen nicht. Ich habe nichts mit Jesus zu tun. Simon, Simon. Der Glaube, zu dem er gefunden hatte, hat ihn nicht vor diesem Absturz bewahrt. Als er das erkannte, ging er weg und weinte bitterlich. Tränen der grenzenlosen Scham. Der Blick in die eigenen Abgründe von Stolz und Selbstgewissheit, von Scheitern an den eigenen Ansprüchen. Sind Sie, liebe Gemeinde, schon einmal gesiebt worden wie der Weizen, dass Ihnen Hören und Sehen verging, Glaube und Hoffnung und sich selber nicht mehr wiedererkannten? Vielleicht damals in dem Familienstreit, wo waren auf einmal die eigenen Überzeugungen geblieben, als es um die Erbschaft ging? Plötzlich sah der Mann nur noch das Geld und nicht mehr seine Geschwister, nicht mehr seine eigenen flammenden Überzeugungen gegen den Mammon. Wo war diese tiefe Überzeugung geblieben, als die Frau ihre Koffer packte und nur noch die blanke Wut im Raum war? Oder wie kann man diesem Christus eigentlich vertrauen, wenn man, wie am Anfang dieses Jahres, die unglaublichen Bilder aus den Konzentrationslagern sieht? Gott, wo bist du? Wie kann ich dir vertrauen? Warst du jemals an unserer Seite? Wie sollen wir uns wieder zu dir bekennen, gar bekehren? Und so könnten wir hier innehalten und lange schweigen und diesen dunklen Erfahrungen, die in unserer Seele wohnen, nachgehen und zu merken, ja, da ist eine tiefe Wahrheit auch über unser eigenes Leben und unsere Geschichte. Es ist eine Zumutung. Es ist auch eine Zumutung, sich neu umzuwenden in den Raum der Vergebung. Es ist eine Zumutung, zurückzukehren in den Frieden Gottes, sich ihm neu anzuvertrauen, sich zu bekehren, rückbezüglich. Der alte Mensch wohnt eben in unserer Seele, liebe Gemeinde. Und wenn es schon diese Momente gab, von denen wir sagen würden, da habe ich angefangen, mich diesem Geheimnis, das wir Gott nennen, anzuvertrauen. Da habe ich angefangen, ein Leben mit dem Wort, mit Jesus zu führen. Das sind doch Erfahrungen von unschätzbarer Bedeutung. Auch ich trage solche Momente in meinem Herzen. Und doch sind Glaube und Vertrauen, liebe Geschwister, nicht die Sache solcher einzelnen Momente. Das Vertrauen in Gott ist Sache einer ganzen menschlichen Lebensbewegung. Zwei Wörter, die das zum Ausdruck bringen. Immer wieder, immer neu. Diese Momente sind heilige, manchmal auch schmerzhaft geborene Momente. Wir nennen sie Bekehrung oder Umkehr oder Verwandlung. Da war möglicherweise eine Begegnung, ein Gespräch, ein Gottesdienst, eine Krankheit, ein Erschrecken über sich selbst, ein Todesfall, ein eigenes Versagen. Und wir würden erinnern, danach war nichts mehr, wie es einmal war. Und doch werden solche Momente immer wieder und wieder begegnen oder auch, etwas deutlicher, pointierter gesagt, uns widerfahren. Ein immerwährender Lebensprozess auf dem Weg des Vertrauens zu Gott, dem Heiland. Momente tiefer Freude oder auch Momente tiefer Einsamkeit und Schuld, die uns umkehren lassen zum Frieden in Gott. Es ist eine Verheißung. Es ist eine Zumutung. Es ist eine Zumutung hier in diesem Gespräch Jesu mit Petrus, mit Simon. Wir ahnen das Unheil und am Ende steht das Vergehen der Person, das wiederholte Vergehen und Sterben des Simon im Moment seines untröstlichen Weinens über sich selbst. Das alte Ich, der festgehaltene Stolz eines Christenmenschen, zerfließt im Tränenstrom. Das ist die dunkle Nacht des Glaubens. Das Bild, das uns begleitet in die Passionszeit hinein. Heute der Auftakt. Der Moment, liebe Gemeinde, in dem Simon sich erneut mit sich selber auseinandersetzen muss, sich bekehren, in den Spiegel schauen, sich besinnen und sich neu rufen lassen muss in die Freiheit der Nachfolge. Ja, hier spüren wir die schonungslose Kraft des Evangeliums. Die Wahrheit tötet und macht lebendig. Hier möchte ich das Wort bekehren einmal übersetzen. In unserem biblischen Text heißt es, wenn du dich dereinst bekehrst, also sich bekehren, rückbezüglich zu sich selbst. Das heißt doch in der Übersetzung, sich auseinandersetzen mit sich selber. Sich ernsthaft und wahrhaftig ins Gesicht schauen. Wo stehe ich im Moment? Die Wahrheit über uns selber wird uns immer wieder in Situationen führen, in denen wir erkennen müssen, liebe Gemeinde, dass nur sein Gebet uns davor rettet, nicht gänzlich vom Glauben abzufallen. Und sein Gebet uns immer wieder zurückholt wie ein Magnet. Zumindest das will. Situationen, in denen wir erkennen müssen, dass wir keinen, aber auch keinen Grund haben, uns zu erheben über welche, die augenscheinlich nicht auf dem rechten Weg sind. Nicht wie wir glauben und nachfolgen. Und dann erst sind wir bei diesem unglaublichen Satz in dem Gespräch zwischen Petrus und Jesus, den Jesus sagt. Und wenn du dereinst dich bekehrst, stärke deine Brüder. Bekehrung erfahren wir also nicht als ein einzelnes Erlebnis oder Widerfahrenes, sondern als etwas, was immer wieder und wieder geschehen wird und uns tiefer und tiefer in das Geheimnis unseres Lebens und des Glaubens hineinsenkt und uns immer weiter wegbringt von unserem eigenen Ego hin zu den Brüdern und Schwestern. Und wenn diese in der dunklen Nacht der Seele sitzen, unsere Fürbitte für sie lebendig werden kann und uns neben ihnen ausharren lässt, so wie sie dann auch neben uns ausharren, im Namen Jesu. Bekehrung und Umkehr, liebe Gemeinde, sind eben keine Selbstzwecke für das eigene Seelenheil. Bekehrung und Umwendung, Erneuerung in Christus geht den Weg aus dem eigenen, privaten Raum des Glaubens meines Gottes, meines Jesus, hinaus in die Freiheit der Gemeinschaft. Unser Gott, unser Vater, unser tägliches Brot. Das ist ganzheitliches Vertrauen in Christus. Wenn Umkehr und Bekehrung bei mir in meinem privaten Bereich bleibt, dann wird es nicht ganzheitlich im Sinne der biblischen Verkündigung sein. Ganzheit im evangelischen Sinne meint immer die Menschen in der Gemeinschaft zwischen Brüdern und Schwestern. Bekehrung, um die Brüder zu stärken, so steht es im Neuen Testament. Wenn du dich dereinst bekehrst, halten wir diesmal für einen Moment für möglich. Dereinst. Auch wenn wir schon Wege in der Nachfolge gegangen sind, sie versucht haben. Und ich denke, dass sie viele solcher Wege versucht haben, sehr ernsthaft und sehr bittend und versuchend und dennoch dereinst, dann wird nach dieser Erneuerung die Stärkung der Brüder stehen. Nicht ihre Zurechtweisung, keine überhebliche Belehrung, sondern die Stärkung derer, die mit uns sind. Sie trösten und aufbauen und selber eine Gemeinschaft haben, die uns tröstet und aufbaut und uns hinwendet zu der Vergebung und der Nähe in Christus. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Dereinst, das ist unsere Verheißung. Dereinst, das ist auch unsere Zumutung. Seine Fürbitte will uns oben im Sieb halten, liebe Gemeinde, stark genug, um jedes durchgeschüttelt und durcheinander geworfen werden, durchzustehen. Und dann immer wieder geläutert über die Schwelle zu treten in die Gemeinschaft der Heiligen, voller Dankbarkeit und Freude. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei all denen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben, mit den Bläsern des Kirchenkreises. Schön, dass ihr hier seid und diesen Gottesdienst so klangvoll mitgestalten habt. Und auch den Landesposaunenwart Daniel Salinger für seine Arbeit. Es ist schön und das muss nicht das letzte Mal gewesen sein in den nächsten Jahren. Das darf ruhig wiederholt werden. Vielleicht an dieser Stelle einen Applaus nochmal. Dass der Gottesdienst dadurch etwas länger geworden ist, mögen Sie verzeihen, aber ein schöner, langer Gottesdienst hat doch auch was für sich. Jetzt hören wir ein Musikstück, Tibe Poem, und dann werden wir die Fürbitten halten. Wir erheben uns zur Fürbitte. Wir beten, Herr unser Gott, dein Sohn Jesus Christus hat für seine Jünger Petrus gebetet und darin für alle, die ihm nachfolgen. Auch wir kommen nun zu dir und beten für die Menschen, an denen es uns liegt, auch für die, die uns fern sind. Wir rufen zu dir.
Wir sehen das Versagen des Petrus und denken an unser eigenes Versagen. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben, wo die Angst Überhand nehmen will und wo Menschen schweigen, nicht hinsehen wollen, nichts hören, da bitten wir, stehe denen bei, die im Stich gelassen werden, hilf denen, die verfolgt werden. Wir rufen zu dir.
Lebendiger Gott und Vater, wir hören von deiner Fürbitte und deiner Barmherzigkeit. So bitten wir um deine Fürbitte für unsere Kirche. Zeige du uns, wie wir in dieser Zeit recht nachfolgen, als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern an deinem Leib. Führe du uns als Kirche den Weg der Demut und des Innehaltens über unser eigenes Versagen. Und dann hilf uns umzukehren, uns mit uns auseinanderzusetzen, damit wir uns neu auf dich ausrichten. Stärke die Pfarrer und Pfarrerinnen an diesem Leib, die Ehrenamtlichen, alle, die uns zugetan sind oder die kritisch beobachten. Stärke uns und hilf uns auf den Weg zu dir, aufrecht und voller Hoffnung. Wir beten zu dir.
Wir sehen die Klarheit Jesu, der dem Petrus über sein Versagen hinaus eine Perspektive zeigt. Wir bitten dich, gib auch uns stets neue Fantasie und zündende Ideen, die unser Leben verändern und Mauern überwinden lassen. Darum bitten wir dich für uns und alle Menschen. Wir beten zu dir.
Herr, wir hören vom Satan, von den Kräften, die uns durcheinanderwirbeln wollen, von Worten, die uns abbringen von unserem Weg und unseren Werten. Stärke uns und sende Menschen an unsere Seite, die für uns beten, uns stärken, uns aufrichten und uns voller Barmherzigkeit begegnen. An dir, Herr, machen wir die Hoffnung fest, dass sich in unserer Welt viel Gutes aus der Quelle deiner Hoffnung entwickeln wird und nicht das Chaos und die Zerstörung Überhand gewinnen werden. Du bist unser Trost im Leben und im Sterben. Wir beten zu dir.
In der Stille bringen wir vor dich, was uns im tiefsten bewegt, und nennen dir die Namen der Menschen, denen unsere besondere Fürbitte gilt. Wir rufen zu dir. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Und so geht hin im Frieden des dreieinigen Gottes. Und es segnet euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.